Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das heisst mit dem Treffpunkt und ich gehe gerade mal eine Wette ein. Alle von uns gehen heute irgendwann über eine Brücke und sie, die jetzt unterwegs sind und irgendwie einem von diesen Staus sind, die fahren garantiert über eine Brücke heute. Brücken hat es in der Schweiz Unmengen. Die Schweiz ist ein Brückenland. Zugbrücken, Autobahnbrücken, Fußgängerbrücken. Brücken sind einfach faszinierend, aber es heisst eben, die Brücke. Warum eigentlich, haben wir den Djalma Jakob Benziger gefragt, warum heisst denn die Brücke?
Ja, eben wegen der Faszination. Es gibt eben faszinierend schöne Frauen, oder? Und die sind auch, wie soll ich sagen, das ist auch verlockend, oder? Und andererseits ist es eine Herausforderung, oder? Also ich glaube, das hängt mit dem ein bisschen zusammen.
Der Djalma Jakob Benziger, einer der wichtigen Brückenbauer in der Schweiz. Wir bauen heute Brücken zu Ihnen. Sie sind bei uns quasi eingeladen. Wir bei Ihnen. Das ist der Seis mit dem Joschi Grüne. Das heisst mit dem Treffpunkt 11 Minuten ab 10. Die Schweiz ist wahrlich ein Brückenland. Und die Schweiz ist wahrlich auch ein Land von genialen Brückenbauern, von weltbekannten Brückenbauern. Ich darf zum Beispiel in diesem Zusammenhang den Namen Otto Ottmar Ammann erwähnen. Er ist ausgewandert im letzten Jahrhundert, ist zu New York und hat sich dort etabliert. Und eine der berühmtesten Brücken ist von ihm. Eine der berühmtesten Brücken zum Beispiel eben die George Washington Brücke. Das wäre eine Variante. Es gibt noch ganz eine andere Brücke, noch gebaut hat. Es gibt einen Haufen, wie zum Beispiel die Verrazano Narrows Bridge. Er gilt als einer der Begründer von der Schweizer Tradition, Brücken zu bauen. Und wir haben heute zu Gast zwei legendäre Brückenbauer. Der erste darf ich jetzt begrüßen. Er lacht schon. Das ist der René Walter. Guten Morgen, Herr Walter.
Guten Tag.
Wieso lachen Sie, wenn ich sage, legendäre Brückenbauer?
Ja, weil man so bedeutend wie der Amann sind wir dann auch wieder nicht.
Ja, aber immerhin, ihr habt die Tradition vom Brückenbau natürlich weitergetragen, was ein Schweizer initiiert hat und womit er berühmt worden ist.
Sicher, der Brückenbau ist immer noch die Rosine von der Bauingenieurkunst. Aber zum wirklich ganz grossen Brückenbauen kommt man heute nur noch in Team und so, dass man kann sagen, wie der Ottmar Ammann, ich habe diese Brücke gebaut, das kann man heute fast nicht mehr.
Warum ist das denn so? Warum hat sich das so unterschieden, seit, sagen wir, wenn wir sie 100 Jahre zurückgehen?
Ja, weil sich natürlich die Technik derart erweitert hat, dass es riesige Team braucht, um eine Brücke zu bauen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Brücke nehmen, die wunderbare Brücke in Millau, über die Tarn in Frankreich, dort ist ein riesen Team drauf, dabei gewesen. Und der Ingenieur hat die Brücke entworfen. Der Foster hat ein bisschen Architektur drumherum gemacht. Aber dann ist die ganz schwierige Aufgabe gekommen, wie kann man die Brücke auch bauen. Darum ist der Anteil vom Baumeister, also von der Bauunternehmung, heute sehr, sehr gross, sodass man heute nicht mehr sagen kann, ich habe diese Brücke gebaut.
Also es klingt da schon gewisse Konflikte an. Sie sagen, da hat ein bisschen Norman Foster, der Architekt, hat ein bisschen daran umgezeichnet. Jetzt darf ich schnell einen kurzen Rückblick machen auf Ihre Karriere. Sie sind Professor gewesen an der ETH Lausanne, Bauingenieur mit einem eigenen Büro, 1928 geboren, in Basel, Ehrendoktor von der Uni Stuttgart, Forschungsarbeiten gemacht, Gutachten, verschiedenste Preise. Da dürfen wir doch selbstbewusst sein und sagen, okay, ja, ich weiss, welche das meine Brücken sind.
Ja, ich bin auch zufrieden mit meiner Karriere und habe mich an allem gefreut. Das ist schon so.
Eine von den Brücken, gerade für Sie, die jetzt daheim zuhören, ist zum Beispiel die Diepolzau. Die ist auch wieder grenzüberschreitend, führt von der Schweiz durch auf Österreich. Das wäre mal auch noch symbolisch zu betrachten. Brücke hat ja einen gewissen symbolischen Wert, oder?
Ja, also das ist natürlich eine ganz bedeutende Brücke. Wobei ich diese Brücke zusammen gemacht habe mit dem Djalma Benziger, was ich gerade vorher am Telefon hatte. Und der Djalma Benziger ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir müssen die Brücke bauen. Die Gemeinde Diepolzau will nicht irgendeine Betonbrücke, sondern sie will etwas Besonderes. Sie haben ein bisschen hochgegriffen und gesagt, sie will ein Hauch von Golden Gate. Dann haben sie gesagt, wir wollen Schrägseilbrücke. Das ist so eine moderne Brückenart. Und die Aufgabe war dann für uns, die Brücke zu bauen, dass sie nicht teurer ist als eine gewöhnliche Betonbrücke. Und dann hatte ich die Idee gehabt, wir machen etwas ganz Neues, wir machen eine Schrägseilbrücke, also eine Schrägseilbrücke hat es schon gegeben, aber mit einer ganz dünnen Fahrbahnplatte als Träger. Bis jetzt hat man immer Träger gemacht gehabt. Und das haben wir dann an meinem Institut untersucht und es ist gegangen. Und seither ist das tatsächlich in der ganzen Welt verbreitet worden, dass man Schrägseilbrücken mit ganz dünnen Fahrbahnen kann machen. Und wenn Sie heute schauen, die meisten grossen Schrägseilbrücken heute haben nur noch ganz schlanke Fahrbahnen. Und insofern ist Diepolzau sehr wichtig geworden.
Und auch wieder das Pionierstück in dem Fall.
Das ist ein Pionierstück gewesen, ja.
Einmal mehr Schweizer, wo der Pionierarbeit geleistet hat. Warum sind denn wir Schweizer so brückenwahnsinnig?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Wir haben natürlich eine lange Tradition. Wir haben zwei ausgezeichnete eidgenössische technische Hochschulen, wo ursprünglich reine Bauingenieurschulen gewesen sind. Heute spielen die Bauingenieure an den ETH nicht mehr so eine grosse Rolle, leider Gottes. Und von dieser Tradition her hat es halt noch einen Haufen junge Schweizer gegeben, die sich begeistern können am Brückenbau.
Wir machen in wenigen Minuten einen historischen Abriss und ich gebe Ihnen ein Stichwort dazu. Was wäre die Schweiz ohne Teufelsbrück? When I saw you standing there, I about fell out my chair. And when you moved your mouth, felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the warmth in your Das heisst, mit dem Treffpunkt. Erinnern wir uns doch einmal kurz an unsere Jugendzeit. In der Schule, ich denke jetzt als ich, als Bub, in seiner Zeit, irgendeinen Tümpel gesehen, ein Brett übertun und stolz gewesen, dass ich über diese Brücke gehen kann. Irgendwo steckt in uns Schweizer und Schweizerinnen einen kleinen Brückenbauer. Wir sind ja froh, wenn wir von A nach B kommen. A nach B, das ist ein Grundsatz vom Brückenbau, aber es gehört natürlich ganz einen Haufen anders dazu. Und vor allem die Wirkung von einer Brücke ist enorm, gerade in der Entwicklung von der Schweiz zum Beispiel. Ich habe vorhin erwähnt, die Teufelsbrücke. Jetzt rede ich ja mit dem Fachmann per se, das ist der René Walter, ehemaliger Professor der ETH Lausanne. Er ist Bauingenieur und eben Brückenbauer. Herr Walter, wie ist es das mit dieser Teufelsbrücke? Warum ist die so bedeutend für die Schweiz?
Ja, weil die in der Schweiz seinerzeit eigentlich recht frei und unbeschwert hat können leben, weil sich niemand interessiert hat, was dort hinten geht. Der Gotthard war noch nicht offen gewesen. Dort sind nur ein paar Pilger zu Fuss übergegangen. Und dann haben sie einmal beschlossen, sie wollen eine Brücke bauen. Und über die Teufelsbrücke. Und fast gleichzeitig, ein paar Jahre später, 1225, hat der Bischof von Basel, Heinrich von Thun, hat er geheissen, beschlossen, er will eine Brücke über den Rhein bauen. Und hat dazu sogar den Kirchenschatz verpfändet. Und die Brücke ist gebaut worden und hat eine riesengroße Bedeutung mit sich gebracht. Denn es ist während 600 Jahren die einzig feste Verbindung zwischen Bodensee und dem Meer gewesen. Und mit dem Schöllenschlucht, Brücke bei Basel, ist der Gotthard plötzlich der strategisch wichtigste Übergang von Deutschland nach Italien gewesen. Und dann haben die Habsburger dann beschlossen, ja halt, das würden wir gern unter unsere Fittiche kriegen, obwohl es nominell schon bei ihnen gewesen. Und die Schweizer haben dann gefunden, ja nein, wir wollen die Einkünfte, die das bringt, selber behalten. Und haben sich dann 1291, wie alle wissen, entschlossen, durch ewige Bund zu schliessen. Man kann also sagen, irgendwie hängt die Gründung von der Schweiz auch eng mit dem Brückenbau zusammen.
Und auch da wieder der Symbolwert natürlich. Man kann zwar eine Brücke bauen zu jemand anderem, aber man muss dann wahrscheinlich noch etwas zahlen, dass man über die Brücke geht. Genau. Weil Brücken kosten ja immer wieder Geld. Jetzt haben wir ja Träume gehabt bei uns in der Schweiz. Und für uns, die meisten von uns wissen, unsere Hörerinnen und Hörer, da haben wir die Aquädukt, Viadukt gehabt. Sind Träume denn so quasi Pionier gewesen in Sachen Brückenbau?
Absolut. Träumer sind ganz grosse Brückenbauer gsi. Merkwürdigerweise in der Schweiz hat es keine Steinbrücken gegeben von den Römern. Aber sicher kennen die meisten der Pont du Gard bei Nîmes. Oder, was ganz bedeutend ist, die Engelsbrücke in Rom. Die ist vor 2000 Jahren gebaut worden und wird jetzt noch benutzt.
Steht noch.
Und sind selbst deutsche Panzerdivisionen drüber gefahren und haben gehabt. Also die Römer sind schon ganz grosse Brückenbauer gewesen. Sie haben auch eine Brücke über den Rhein gebaut, und zwar bei Mainz, eine feste Brücke. Die ist dann einmal zusammengestürzt bei der Völkerwanderung. Und der Karl der Große hat dann beschlossen, er will die wieder bauen, auf den alten Fundament. Aber es ist ihm nicht gelungen. Die Bauleute haben das nicht mehr bauen, sodass also die traurige Tatsache vorhanden ist, dass über fast 1000 Jahre ist der Brückenbau, der Grossbrückenbau mit Steinbrücken über den Rhein absolut tot gesehen.
Es kommt mir aber in den Sinn, ich meine, in dieser Zeit hat man ja auch Kathedralen gebaut, riesige Bauwerke. Warum hat man denn das Handwerk quasi verlernt? Wie ist so etwas möglich?
Das ist mir auch nicht klar. Wahrscheinlich haben die Leute dort für spirituelle Gedanken mehr Zeit gehabt als für Brücken bauen. Denn bei den alten Römern ist ja Brückenbau etwas, wie wir schon gesagt haben, äußerst Wichtiges gewesen. Der Brückenbauchef hat dort den Pontifex geheissen. Und das hat man dann später in Pontifex Maximus umtauft. Und der Titel hat dann der Papst usurpiert. Wahrscheinlich, weil er Brücken bis in den Himmel baut. Es ist schon erstaunlich, dass während 1000 Jahren der Brückenbau so niedergelegen ist in Europa. Es ist dann erst wieder darauf gegangen, wenn man nachdem man grössere Holzbrücken gebaut hat, und dort ist ja wieder ein Schweizer vorne dran gewesen, der Hans-Ulrich Grubenmann, der ganz tolle Brücken gebaut hat, unter anderem auch die grosse Brücke mit 100 Meter Spannweite, die er wollte bauen, bis Schaffhausen. Aber die Behörden haben den Schiss gehabt und haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen zwei kleinere Spannweiten zu je 50 Meter. Und da gibt's ja dann eine schöne Sage. Man sagt, bei der Einweihung von dieser Brücke, hat der Gruben mal einen Hammer genommen und das mittlere Auflager weggehauen und gesagt, da sehen wir, man hätte die Brücke auch können mit 1000 Meter, mit 100 Meter Spannweite bauen. Das ist natürlich eine Legende und wie meistens, Legenden sind schön, aber stimmen nicht. Es wäre also nicht möglich gewesen, die Brücke so stehen zu lassen, ohne eine Mittelunterstützung.
Sie als Brückenbauer, Herr Walter, haben Sie heute noch das Gefühl, früher mit grossem Respekt, was an Brücken gebaut worden ist, die heute noch haben, wie die Engelsbrücke, dass man von denen von früher noch etwas könnte lernen? Heute sollte ja Brücke maximal 100 Jahre haben.
Ja, also gelernt hat man ständig von diesen früheren Zeiten. Aber heute ist, wie gesagt, eine ganz andere Technologie. Wir sind ja jetzt bei Spannweiten von 2000 Meter bereits angelangt in Japan. Und in Messina, in der Sötzerbrücke.
Ist geplant, ja.
Ja, ist geplant. Die ist seit 25 Jahren geplant. Und es wird jedes Jahr gesagt, das nächste Jahr wird sie gebaut. Solange die Mafia dort nicht das grüne Licht gibt, wird hier nicht gebaut. Aber das wäre eine Brücke mit 3300 Meter Spannweite.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, der Christian Menn in irgendeiner Form dort mitbeteiligt in den Sachen Entwurf. Christian Menn, auch einer von Ihren Kollegen, Freunden, der Brücken baut.
Ja, ja, er hat einen Gegenentwurf gemacht und hat nachgewiesen, dass das Projekt, das sie heute machen, nicht das Optimale ist. Nur ist er dort nicht der Einzige. Der Leonhard hat auch ein Projekt gemacht. Ein Haufen Leute haben ein Projekt gemacht. Aber es ist ein bisschen wirtschaftlich nicht unbedingt eine sinnvolle Brücke, die paar Fischerdörfer, die dort unten sind, miteinander zu verbinden. Es ist ja ein anderes Projekt im Raum, die Straße von Gibraltar. Das wäre zwar noch viel, viel schwieriger, dort eine Brücke zu bauen, weil dort die Fundationstiefe 900 Meter ist. Aber rein wirtschaftlich würde es auch viel mehr Sinn machen, Afrika als, mit Europa, mit einer Brücke zu verbinden.
Als Verbindung vom Stiefel Italien mit Sizilien.
Ja.
Christian Menn haben wir erwähnt. Christian Menn, er kommt auch noch zu uns. Ist geplant nach den 10 Nachrichten hier bei uns auf der Seite. Wir haben jetzt auch verschiedentlich angesprochen, dass Brücken einen symbolischen Wert haben. Wie ein Pontifex, der Papst, der die Gläubigen mit dem Himmel verbindet. Das in den Worten von René Walter, unserem Brückenbauer. Oder eben auch Brücken, die eine sinnvolle Bedeutung haben für Land und Leute. Wir haben so ein Beispiel. Die Schweiz ist nämlich auch ganz intensiv beschäftigt mit Entwicklungshilfe in Nepal. Was dort für 4'000 Brücken gebaut werden und was die bewirken, das erfahren wir als nächstes. Jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, was Sie für Brückengeschichten haben. Mit wem oder mit was verbinden Sie zum Beispiel eine Brücke? Welche Brücke hat Ihnen nachhaltig Eindruck hinterlassen? Haben Sie zum Beispiel schon mal einen Heiratsantrag gemacht auf einer Brücke? Wäre ja möglich. Rufen Sie uns an auf 0848 440 222 0848 440 222. Mit was verbinden Sie eine Geschichte? Mit welcher Brücke? Welche ist für Sie bedeutend gewesen? Welche gefällt Ihnen darum eben auch besonders? 0848 440 222.
Stacked against you, girl, get back in bed.
I feel lucky. I feel lucky, yeah.
No Professor Doom gonna stand in my way. I feel lucky today.
the clerk, the pot's 11 million, so I called in sick to work. I bought a pack of Camels, a burrito, and a Parks. Crossed against the light, made a beeline for the park. The sky began to thunder, wind began to moan. I heard a voice above me saying, girl, you better get back home. But I feel lucky. Today, now 11 million later, I was sitting at the bar. I bought the house a double and the waitress a new car. Dwight Yoakam's in the corner trying to catch my eye. Lyle Lovett's right beside me with his hand upon my thigh. Oral of the story is simple but it's true. Hey, the stars might lie, but the numbers never do. I feel lucky. Today,
sei es mit dem Treffpunkt oder mit dem Brückenpunkt. Treffpunkt ist ja der Punkt, wo man sich trifft, wo verschiedene Seiten herkommt und wieder auseinandergeht. Irgendwann, Sie hören bei uns Radio und wir freuen uns, wenn Sie Zeit hören und Zeit mit uns geniessen. Zum Beispiel, wenn wir eben über das Thema Brücken reden. Wir haben ein Mail bekommen von der Rea Gabriela Christ. Und zwar sagt sie, sie hat auch eine Lieblingsbrücke und sozusagen eine Privatbrücke zu ihrem Haus. Sie fragt sich jetzt immer, was jetzt sehr stark ist, das Haus oder Brücke. Wir haben auch schon viele Bilder bekommen von Ihnen, studio@drs1.ch. Merci vielmals schon. Wir stellen die dann auf drs1.ch. Die Schweiz also haben wir erfahren schon und wir wissen, es ist ein Brückenland. Brücken all überall, all Minuten, sagt man zum Beispiel im Kanton Graubünden, trifft man auf eine Brücke und die muss ja auch unterhalten sein. Über das reden wir noch. Aber jetzt gehen wir in die Entwicklung und Zusammenarbeit. Das ist auch eine Form von Brücke. Die Schweiz setzt sich ein für andere Länder und redet dann eben von Entwicklung und Zusammenarbeit. Schutz von Menschenrechten, man will Frieden, Demokratie fördern, hilft den Menschen Strassen bauen, Käse produzieren oder Brücken bauen, eben zum Beispiel in Nepal. Seit 50 Jahren gibt es die Entwicklungszusammenarbeit mit Nepal. Die hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert, aber Nepal gilt als Musterbeispiel von der Schweizer Entwicklungshilfe. In einem der grossen Projekte geht es eben um Brücken. Über 4'000 Brücken sind schon gebaut worden dort. Ich habe mit der DRS-Südasien-Korrespondentin Karin Wenger telefoniert. Wieso gilt das Projekt denn als Erfolgsgeschichte, der Brückenbau in Nepal?
Es ist eine Erfolgsgeschichte, weil die Bevölkerung wirklich integriert worden ist bei diesem Projekt und einfach lang anhaltend davon profitiert, also bis heute profitiert. Das heisst, die Leute, die von so einer Brücke profitieren, die nebenan leben, die können jetzt in die Schule gehen, die haben einen kürzeren Arbeitsweg, die können ihre Produkte, die sie herstellen, in die Städte bringen und das spart extrem viel Zeit. Sie können in die Spitäler zum Beispiel. Also all die Kritik, die man sonst eigentlich gehört an der Entwicklungspolitik, nämlich, dass sie nicht nachhaltig ist, dass sie mehr Abhängigkeit fördert statt Unabhängigkeit, das stimmt bei diesen Brücken nicht, sondern sie hat wirklich die Bevölkerung eigentlich, oder die Leute, die dort bei diesen Brücken wohnen, viel unabhängiger gemacht.
Wie ist das jetzt mit diesen Brücken? Wer unterhaltet denn die?
Jetzt sind es vor allem Nepalesen selber. Also früher, ganz, wo das angefangen hat mit der Entwicklungszusammenarbeit, die Schweizer sind ja eigentlich die Ersten gewesen oder einer der Ersten, die überhaupt in Nepal geschafft haben in der Entwicklungszusammenarbeit. Damals haben die Schweizer Brücken noch selber gebaut Und heute werden die Brücken von Nepalesen gebaut und eben auch unterhalten und gepflegt und ja, gewartet, wenn man so
sagt. Sie haben sicher auch etwa eine besucht. Was ist Ihnen am nachhaltigsten im Gedächtnis geblieben?
Also ich habe zwei besucht, und zwar bin ich von der Hauptstadt Kathmandu Richtung Pokhara gefahren, dort am Fluss entlang, und es hat all paar Kilometer hat es wieder so eine Brücke gehabt. Und was mir aufgefallen ist, ist, wie die Brücke sofort, wie sich um die Brücke herum kleine Läden gebildet haben, also Leute, die irgendwie Gemüse verkauft haben oder wo Wasser verkauft haben oder irgendwie so kleine Sachen. Bei der einen Brücke hat sich gerade so ein Zentrum gebildet für River Rafter, wo die können gehen übernachten. Also einfach das ganze kleine Mikrokosmos, der wirtschaftliche Mikrokosmos, der sich da etabliert hat um die Brücke herum, das ist mir eigentlich sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Und dann auch, wo ich gegangen bin, ist gerade ein Bus angekommen auf der anderen Seite, da sind Leute gekommen, die stundenlang im Bus gefahren sind, die jetzt zu dieser Brücke gefahren sind, dann dort über die Brücke hineingelaufen sind. Und sie haben gesagt, früher war es halt sehr schwierig gewesen. Früher sind sie mit dem Boot über den Fluss hineingegangen und während dem Monsun ist das nicht mehr gegangen, weil einfach der Fluss dann zu viel Wasser geführt hat. Also auch, die haben eigentlich alle sehr, sehr positiv von dieser Brücke oder von diesen Brücken geredet.
Sie haben es gesagt, Frau Wenger, also die Bevölkerung profitiert direkt seinerzeit, jetzt immer noch, und offenbar gibt es auch Arbeitsplätze rundherum. Die Hilfe zur Selbsthilfe ist auch ein Aspekt, der mitspielt. Die Hilfe, die die Schweiz leistet, die Projekte dort Brücken zu bauen, hat die auch eine gewisse Kontinuität?
Sie hat Kontinuität gehabt die letzten paar Jahrzehnte. Also eben Brücken werden gebaut seit Ende der 50er Jahre, 60er Jahre von den Schweizer in Nepal. Was sich jetzt aber verändert hat, und das widerspiegelt eigentlich eine ganze Veränderung weltweit in der Entwicklungspolitik, vor allem seit 2006. Damals haben die Geberländer, die OECD-Länder, die Pariser Deklaration unterschrieben, und dort hat es geheißen, dass die Empfängerländer mehr Verantwortung wollen übernehmen, und das gilt zum Beispiel auch für den Brückenbau. Das heisst jetzt also, dass nicht mehr 50 Schweizer Experten auf Nepal gehen, sondern dass das Geld für die Brücke zu der Regierung geht, zusammen mit Geld von diversen anderen Geberländern, auch von der Weltbank, und dann bestimmt die Regierung oder führt dann die Regierung den Brückenbau aus. Also da ist eben die Kritik, dass der Regierung eigentlich die Verantwortung abgenommen wird, verhebt nicht mehr. Aber es gibt halt jetzt auch wieder neue Kritik, wo heisst, gerade in einem Land wie Nepal, wo ständig wieder wechselnde Regierungen hat und sehr viel Korruption, dass dann auch Projekte verlangsamt werden. Und das stimmt sicher zu einem gewissen Teil. Aber langfristig gesehen geht es eben halt darum, dass die Nepalesen selber ihre Brücken bauen.
Selber Brücken bauen. Das war Karin Wenger, deren Seite Südasien-Korrespondentin. In einem Bergland wie Nepal mit mehr als 6'000 Flüssen und Bächen sind Brücken Gold wert. Yeah. Ihr seid am Viertel von 10. Musik kann ja auch Brücken schlagen, von dem, der singt, zu dem, der zuhört, zu Ihnen also. Da kommt mir ja schier ins Zittern manchmal, wenn ein so intensiv singt wie der Zuckerro. Jetzt werden wir weiter über Brücken reden und ich gebe Ihnen ein Bild. Wenn Sie in Kanton Graubünden gehen, Sie fahren, nehmen wir jetzt an, ausnahmsweise mit dem Auto und fahren mit 60 im Schnitt da durch den Kanton. Und jetzt kommt ein Zitat, wo ich nehme, vom Heinrich Figi. Er ist Chef Brückenbau im Kanton Graubünden. Er sagt, da trifft man so im Schnitt alle Minuten auf eine Brücke. Guten Morgen, Herr Figi.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Figi, alle Minuten auf eine Brücke. Wir haben 1500 Brücken, die Sie betreuen, das Chef Brückenbau im Kanton Graubünden. Also, da müssen wir gerade ausschliessen. Das sind also nur Kantonsstrassen, Passstrassen, Verbindungsstrassen in Tälern. Da haben wir die National- und Gemeindestrassen noch gar nicht dabei. 1500 Brücken, die müssen unterhalten sein in einem Kanton, in einem Bergkanton wie Graubünden. Was ist denn da die besondere Herausforderung bei so vielen Brücken?
Ja, wenn wir da 1500 Brücken haben und davon ausgehen, dass wir alle 30 Jahre etwas machen müssen, also zum Beispiel Abdichtung und Belag, dann heisst das, wir haben jedes Jahr 50 Brückenbaustellen.
Mit anderen Worten, der Verkehr ist ein grosses Problem.
Der Verkehr ist wirklich ein grosses Problem, weil etwa 60% unserer Strassen, das sind Verbindungsstrassen, das sind schmale Strassen in Tälern oder so in Gebiete, wo einfach erschlossen sein müssen. Und in der Regel haben wir dort keine Umfahrungsmöglichkeiten.
Also dann müssen wir eine besondere Aufrichtung machen. Wir müssen die Brücke zum Teil einspurig dann, weiter befahren und auf der anderen Seite reparieren. Oder ihr müsst eine Notbrücke bauen. Das kostet sicher auch einen Haufen Geld, ist personalintensiv. Ist denn das auch, wenn man jetzt so eine Brücke zur Hälfte macht, kommt denn das auch gut nachher? Müssen wir die nicht einfach komplett können erneuern?
Ja, wenn sie natürlich in einem schlechten Zustand ist, dann muss man sie ersetzen, oder? Und das heisst immer, wenn, oder? Wir haben in den Tälern hinten haben wir keine Umfahrungsmöglichkeiten. Und dann muss man immer den Verkehr offen haben, sonst sind die Täler abgeschnitten. Und wenn wir so eine Brücke müssen ersetzen, dann nachher müssen wir immer eine Hilfsbrücke machen, eben suchen, wenn man sie ersetzt, oder? Und das ist nicht nur einfach die Hilfsbrücke, da muss auch die Strasse angepasst werden auf der Hilfsbrücke. Und das sind alles zusätzliche Massnahmen. Und sonst, wenn man es eben halbseitig macht, oder? Da hat man auf der Halbseite hat man eben schon schmale Brücke, die Halbseite ausstellen und die andere Hälfte ist Verkehr. Können Sie sich vorstellen, wie das ist, dort zu arbeiten? Wenn da immer der Verkehr durchgeht und natürlich auch die Lastwagen.
Gibt es denn Reklamationen von der Bevölkerung oder von der Autofahrergesellschaft, wenn ihr dann so Brücken baut? Haben Sie schon Konflikte gehabt in dieser Richtung?
Ja, also die meisten Leute wissen ja, dass es so muss gehen. Und wenn man wenigstens eine Richtung offen lässt, dann geht das in der Regel. Also grosse Reklamationen wegen der Instandsetzungen haben wir eigentlich nicht.
1500 Brücken hat es, wo Sie verantwortlich sind dafür. So alle Jahre etwa 50 Brücken sind Sie am Unterhalten. Ein Drittel machen Sie quasi neu. Sie ersetzen die alten. Zwei Drittel von denen tun Sie wieder instand halten oder eben reparieren. Was sind denn die häufigsten Schäden, die so eine Brücke hat?
Ja, in der Regel geht zuerst eben der Belag und die Abdichtung kaputt. Etwa so, da rechnet man, dass die etwa so 30 Jahre lang haben. Und ja, eben wenn der Belag kaputt ist, wenn es Spurrillen gibt etc., dann nachher ist das ja weiter nicht so schlecht. Aber wenn die Abdichtung kaputt ist, dann kommt nachher das Salzwasser eindringen in die Konstruktion und dann nachher Salzwasser in Beton eindringt, dann fängt die Eisen an rosten. Und das ist etwas gefährlich, weil die Armierungseisen oder der Vorspannstahl, das ist enorm wichtig für die Tragfähigkeit.
Das, ist jetzt
also, das dürfte nicht passieren.
Also das dürfte nicht passieren, ist das ein Problem, das die Bauingenieure verursachen? Denken die zu wenig in die Richtung?
Nein, das Wasser, oder, das wissen Sie auch, das Wasser, das ist halt dünn, das findet meistens einen Weg. Und darum müssen eben die Abdichtungen müssen sehr sorgfältig ausgeführt werden, vor allem an den Rändern an, als nicht vom Rand unten reinzieht und dann nachher das Wasser irgendwie den Weg findet, halt irgendeinem Ort, oder? Das sieht man etwa einmal, als Wasser bei den Widerlagern darüber runterläuft. Das sollte nicht passieren.
Jetzt gibt es ja dann auch das Phänomen vom Salzwasser. Seit etwa 50 Jahren Salz mit Strassen hat das auch besondere Schäden verursacht an der Brücke?
Ja, das ist besonders gravierend, oder? Das sehen wir. Die Strassen, die wir nicht gesalzen haben bis zu suchen, dort sind die Kunstbauten in einem viel besseren Zustand als dort, wo man salzt. Weil dort, wo man salzt, da haben sie einmal einen Nagel in ein Salzwasser reingetan. Da sehen sie am anderen Morgen schon, wie rot das der aussieht.
Also Praxis sagt dem, was man zu machen hat. Herr Figi, Heiner Figi, Chefbrückenbau im Kanton Graubünden, welches ist denn die schönste Brücke für Sie?
Die schönste Brücke. Ja, wir haben natürlich einen Haufen schöne. Also ja, ich habe gesagt, die Wogenbrücke zu Reichenau, das ist die schönste für mich. Aber jetzt haben wir die Sunibergbrücke, die ist natürlich auch sehr schön. Da sagen auch alle Leute, das sei eine schöne Brücke. Und dann haben wir die Salgina-Tobelbrücke, das ist wahrscheinlich die berühmteste. Das ist sogar von der amerikanischen Ingenieure ist die sogar ausgezeichnet worden. Also wir haben ein paar schöne, interessante Brücken.
Dann vergessen wir nicht all die von der Rätischen Bahn, die phänomenalen Bauten. Aber mit denen haben Sie ja dann nichts zu tun, die müssen Sie dann nicht pflegen und hüten.
Nein, das macht der Herr Baumann. Der hat einen ähnlichen Job für die Bahnbrücken, aber bei den Bahnen wird wenigstens nichts gesalzen oder ja, das kann man sagen. Nicht in dem, sicher nicht in dem Ausmaß gesalzen wie bei den Strassen.
Also Sie würden sagen, er hat weniger zu tun als wie Sie?
Ja, die sind meistens noch ein bisschen älter und das ist auch eine wichtige Aufgabe, die schönen Brücken zu erhalten.
Ich bedanke mich herzlich, wünsche Ihnen eine ganz schöne Ferien, sind wohlverdiente Ferien jetzt und ich hoffe, Sie geniessen es. Merci vielmals, Herr Figi.
Bitte schön.
Der Heiner Figi, Chefbrückenbau vom Kanton Graubünden. Ihre Seis mit dem Treffpunkt. Wir bauen Brücken von Ihnen zu uns heute im Treffpunkt. Eine Brücke ist ja mehr als nur eine Verbindung von A nach B. Eine Brücke gehört in die Landschaft. Im Idealfall ist sie nämlich nicht nur funktional, sondern auch noch schön. Sie fasziniert einfach so eine Brücke.
Die Faszination für den Brückenbau ist wie ein Föhsackeri. Das sind so wie geistige Flammen, die von einer schönen Brücke, sechs ist schon gebaut oder noch im Entwurf, zum Mensch überspringen und mich begeistert tun. Und die Aufgabe, ein unüberwindlich scheinendes Hindernis, ein breiter Fluss, eine tiefe Schlucht, diese Aufgabe, so etwas zu überwinden, das ist faszinierend, das ist furchterregend und es ist auch verlockend. Und das lässt einen Brückenkonstrukteur nicht mehr los, bis er ein gutes Konzept gefunden hat, wie man jetzt das könnte machen.
Wie soll man eine Brücke bauen und was bedeutet das, wenn man die Landschaft anschaut und dann eine Brücke baut? Das war der Djalma Jakob Benziger, den wir hier gehört haben. Wir haben bei uns zwei Brückenbauer, legendäre Brückenbauer. Das ist der Christian Menn und das ist der René Walter aus Basel. Der Christian Menn hat zum Beispiel die Brücke gebaut, wo jeden Tag tausende Autos drüber fahren. Das ist Felsenaubrücke, die Viadukt A1 zu Bern. Mehr dazu in ein paar Minuten. Ihr seid mit dem Treffpunkt. Brücken ist unser Thema heute. Brückenbau, aber auch Brücken als Erlebnis, als ästhetisches Erlebnis auch. Dabei könnte man einfach sagen, ja, eine Brücke muss doch einfach über ein Tal, ein Hindernis überwinden, dass man heil drüber kommt und vor allem, dass es möglichst 100 Jahre hebt, dass man nicht zu viel Aufwand hat. Ich habe von einem Gast, der bei mir ist jetzt, und ich freue mich, dass er da ist, das Bankkärtchen bekommen. Und auf seinem Bankkärtchen ist die Brücke, die er selber gebaut hat. Das ist der Christian Menn. Guten Morgen, Herr Menn.
Guten Morgen.
Das ist die sogenannte Sunni...
Sunnibergbrücke.
Sunnibergbrücke, die ist ja schon erwähnt worden als ein besonderes Erlebnis, dass das eine von der schönsten Brücken sei. Da werden Sie dafür bewundert, für die Brücke. Warum muss denn jetzt eine Brücke unbedingt auch noch schön sein? Sie soll doch einfach funktional sein.
Ja, es ist ganz klar, dass eine Brücke in erster Linie muss funktional sein. Aber meistens sind Brücken auch an einem exponierten Ort. Und sie können etwas zur Landschaft beitragen oder sie können auch die Landschaft verunstalten. Und darum bin ich der Meinung, dass eine Brücke auch schön sein soll und sie soll auch wirtschaftlich sein. Also das sind zwei Ziele.
Sie muss wirtschaftlich eben auch noch sein. Sie dürfen nicht zu viel kosten. Aber sie soll ja in dem Fall, wie jetzt in dieser Sonnibergbrücke, soll sie eben auch noch ästhetisch sein und vor allem für die Leute ein Anziehungspunkt. Ist denn das im Vordergrund von der Planung von einer Brücke?
Nein, das ist es nicht. Zuerst ist das Funktionelle. Und das Funktionelle ist natürlich eine technische Anforderung. Und die ist bestimmt durch Normen. Und ja, die Normen muss man halt einhalten, ob sie einem gefallen oder nicht. Nachher kommt das, kommt eben die, wie soll ich sagen, die, der Platz von der Brücke in der Landschaft, finde ich unerhört wichtig. Und es gibt dann da das Zusammenwirken von, nicht funktionell, ist nicht kreativ, dort ist nichts dahinter. Aber beim Wirtschaftlichkeit und bei der Ästhetik, das ist das Kreative an der ganzen Sache. Und das ist auch das Faszinierende, finde ich, beim Entwurf.
Also die Herausforderung, wirtschaftlich etwas Wunderschönes anzubringen, das wäre das Höchste der Gefühle in dem Fall, oder?
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Wir haben eigentlich vier Arten von Brücken. Es gibt Brücken, die sind sehr wirtschaftlich, aber auch nichts Besonderes in Sachen Ästhetik. Und dann gibt es Brücken, die sind sehr teuer und sind sehr schön. Beides ist möglich, kann man akzeptieren. Die wirtschaftlich, wenn sie klein sind und versteckt sind. Die schönen, wenn sie an einem exponierten Ort sind oder in einer Stadt. Aber die ideale Brücke ist natürlich wirtschaftlich und schön. Von denen gibt es nicht viel. Es gibt eher derige, die teuer sind und auch noch wüst.
Teuer und wüst. Jetzt haben wir am Anfang gehört, die Alma Jakob Benzig hat ja auch ein Buch geschrieben, Faszination Brückenbau. Da ist ja die Brücke drin. Sonnibergbrücke ist da abgebildet und er lobt sie auch als Brücke, wo die Pfeiler rausragen, wie aus dem Wald. Also sie sind quasi organisch aus der Landschaft rausgewachsen. Herr Menn, Sie sind Professor, Sie sind Jahrgang 1927, Sie sind Bauingenieur, Professor der ETH Zürich, Sie haben internationale Studien gemacht, Ingenieurbüro. Wenn Sie jetzt durch eine Landschaft laufen und in Ihrem Heimatkanton, jetzt wo Sie leben, Graubünden, können Sie eine Landschaft noch anschauen, ohne dass Sie sofort eine Brücke bauen
wollen? Ja, ich muss ehrlich sagen, meistens schaue ich also auf die Brücke das erste Mal. Und bei mir oft so, schaue ich das an, was hätte ich wieder anders gemacht.
Also Sie sind mit Ihren Objekten selber schon kritisch und mit denen von den Konkurrenten quasi noch mehr?
Ich bin nicht überzeugt immer von meinen Brücken. Ich würde heute die meisten, glaube ich, oder fast alle, würde ich ein bisschen anders machen. Aber, und die anderen, dem muss ich also ehrlich sagen, tut es mir manchmal leid, dass die verunstaltet worden sind. Also das sind nämlich sehr viele Brücken, die gut sind. Aber, was soll man da dazu sagen? Wir haben grosse Vorbilder gehabt. Das eine ist der Meyer, der die Betonbrücke gemacht hat.
Robert Meyer, jawohl.
Und das andere ist der Amann, der in New York die Brücke gebaut hat. Und die haben grossartige Brücken gebaut, nach meinem Dafürhalten. Und
also, den Meyer haben wir schon erwähnt. Das wäre zum Beispiel eben die Salgina-Tobelbrücke. Das wäre eine Brücke, wo Sie als, könnten Sie so etwas einfach nicht unbedacht, einfach ohne Einschränkung sagen, das ist eine tolle Brücke?
Ja, sie hat auch ein paar Fehler. Nein, sie hat schon einige Fehler gehabt, aber dort im Funktionellen. So wie sie aussieht, würde ich jetzt nichts daran ändern. Also würde ich sagen, sehr gut gewesen. Ja gut, man würde es jetzt auch ein bisschen anders bauen, das ist ganz klar.
Jetzt sind ja Sie zusammen mit dem René Walter da bei uns im Studio. Der René Walter ist ja jetzt quasi ein Konkurrent von Ihnen. Sind denn Konkurrenten auch irgendwie Freunde und können sich gegenseitig irgendwie noch etwas beibringen? Wie ist das, Herr Walter?
Ja, das geht doch auf und durch ab. Wenn wir gerade einen Wettbewerb machen und Gegner sind, dann sind wir etwa Gegner. Aber sonst sind wir Freunde.
Herr Menn, hat es denn genug Möglichkeiten, in der Schweiz Brücken zu bauen?
Ja, es gibt immer wieder. Ne? Es gibt immer wieder Brücken zu bauen. Ne?
Es gibt eben
ununterbrochen.
Immer dauernd Brücken zu bauen. Was sagt Ihnen die Brücke in Mostar? Kommt Ihnen da etwas in den Sinn?
Ja, die passt jetzt einfach dort hinein und ist berühmt worden. Noch berühmter ist die Brücke über die Drina. Wie heisst er, der Nobelpreisträger für Literatur, der das beschrieben hat? Das ist ein riesen Buch und er beschreibt das wunderbar. Ne?
Also wir lernen als nächstes in Bosnien die Mostar-Brücke kennen. Die ist ja zerstört worden im Bosnienkrieg und wieder aufgebaut worden. Was das für die Menschen dort bedeutet, in ein paar Minuten hier auf dem Eis.
Ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa, de manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. E esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida na justa medida. O homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe.
Dir das Eis mit dem Treffpunkt. Wir haben es von der Brücke heute. Brücke bauen, physisch gesehen, ist das einfach ein Übergang, aber kann irgendwann einmal zu einem Symbol werden, zu einer Sehenswürdigkeit oder eben im Fall von der alten Brücke in der bosnischen Stadt Mostar, eine von der berühmtesten Brücken vom Balkon, eine bogene Steinbrücke über den Fluss Neretva, gebaut von einem osmanischen Architekt im 16. Jahrhundert. Die Brücke ist während dem Bosnienkrieg von kroatischen Verbänden im November 1993 zerstört worden. Bilder sind um die Welt gegangen von dieser Brücke. Nach dem Krieg ist sie dann wieder aufgebaut worden. Dank internationaler Hilfe hat es möglich gemacht. Man hat nach dem Krieg die verfeindeten Muslime und Kroaten zu Mostar zusammenbringen. Die Brücke zu Mostar, die hat schon immer als Symbol gegolten für die Verbindung zwischen Ost und West, zwischen Muslim und Christen. Der Wiederaufbau soll der Versöhnung dienen. Jetzt bin ich in Verbindung mit dem Südosteuropa-Korrespondenten Walter Müller. Guten Morgen, Walter Müller.
Guten Morgen.
Wie ist das mit der Brücke? Ist die auch ein, ich habe gesagt, sie sei ein Symbol, die Brücke zu Mostar. Ist die jetzt auch ein gelebtes Symbol?
Nein, das ist sie eben leider nicht. Die Brücke ist in erster Linie wieder eine Attraktion für Touristen, Touristinnen. Jedes Jahr gegen 500.000 Besucher. Aber Mostar selber ist eine geteilte Stadt, bleiben auf der Ostseite vom Fluss, näher etwa, wunderschöner Fluss, leben die Muslime, also die Bosniaken. Und auf der Westseite sind Kroaten, das heisst also Katholiken. Beide, also Muslime, Bosniaken wie Kroaten, haben die grösste Mühe, ihre Stadt, die gegen 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, gemeinsam zu regieren. Das sind laufende Probleme.
Also die Brücke steht einfach immer noch weit zwischen den beiden. Aber der Bosnienkrieg ist doch seit 16 Jahren zu Ende. Die Brücke steht jetzt wieder da, schön wie eh. Oder viel internationales Geld hat man reingesteckt in die Brücke. Hat denn das nichts bewirkt, nichts geholfen?
Ja, ein paar Sachen schon. Also es ist aufgebaut worden, Häuser sind aufgebaut worden in Mostar wieder. Es gibt gemeinsame Kulturinitiativen, also zwischen Kroaten und Bosniaken. Aber das ist nicht genug und es ist wie oberflächlich. Es bleibt Distanz zwischen den beiden Gruppen. Die grosse Hoffnung liegt jetzt bei den Touristen. Das ist aber das einzige Einkommen von der Stadt eigentlich. Die Touristen, die kommen aber nur den Tag über, weil Mostar hat sonst nichts zu bieten. Die Industrie ist kaputt. Und was mir wahnsinnig dünkt, ist, die Schulen, die sind immer noch ethnisch getrennt. Also in der einen Schule sind die Muslime, in der anderen Schule sind die Kroaten, Katholiken. Man macht sich gegenseitig Vorwürfe, man tut sich je unterdrücken. Und in diesen Ruinen, die immer noch stehen und bei dieser Verbitterung in der Bevölkerung, wirkt aber die Brücke, die Stari Most, die alte Brücke in Mostar, wie ein leuchtendes Juwel im trüben Umfeld innen. Das ist ganz auffällig.
Die Bevölkerung ist aber trotzdem verbittert. Es ist aber ein Juwel, sagen sie, die alte Brücke von Mostar. Jetzt wird die auch als bautechnisches Wunderwerk gerühmt. Warum denn eigentlich, Walter Müller?
Ja, yeah. Also wenn man schaut, das ist so eine kompakte, bogene Steinbrücke aus Steinblöcken, die in einem Bogen, also eine Bogenbrücke, über die Neretva führt. 29 Meter lang, am Scheitelpunkt 19 Meter über dem Fluss. Und das Verrückte ist, das ist sozusagen ohne Beton gemacht worden. Der Osman, also gut, ich bin nicht der Fachmann, das können eure Gäste besser erklären. Und der osmanische Architekt damals zwischen 1556 und 1666 hat eine neue, bisher unbekannte Bauweise gebraucht. Die Steine tun sich verklemmen gegenseitig. Für mich ist das ein statisches Wunder. Aber der Architekt, Mimar Hayruddin, der hat dem Wunder selber nicht ganz getraut. Bevor die Gerüste abgebaut wurden, ist er in die Berge geflüchtet, hat sich versteckt. Und nachher hat er sich berichtet, ob die Brücke standhalte. Er hat sie selber nie gesehen, so geht zumindest die Legende. Er ist in die Türkei zurückgereist, aber nachher an einer Krankheit auf der Reise gestorben.
Also sie hat manches Jahr aber gehabt, 100 Jahrhunderte. Jetzt ist sie 1993 mutwillig zerstört worden mit Artillerie. Wie ist denn der Wiederaufbau gegangen? Easy und leicht sozusagen?
Ja, der Aufbau hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Aufbau ist sehr gut dokumentiert mit Büchern, Videos. Eine türkische Baufirma war dafür verantwortlich. Der Aufbau hat mehrere Jahre gedauert, bis 2004. Man hat wieder die alten Steinblöcke gebraucht, die ja im Fluss gelegen sind, also zerstört waren. Man hat die Steinblöcke nummeriert, man hat sie zusammengedreht. Und dann ist die grosse Frage losgegangen, welcher Stein gehört jetzt woher? Oder? Und die Steine, die gefehlt haben, also die Steinblöcke, die hat man nachher aus dem die gleichen Kalksteinblöcke aus dem gleichen Steinbruch geholt, wo die alten herkommen. Das sind total 1988 Steinquader für eine 29 Meter Steinbrücke. Man stellt sich das vor. Die Steine sind nicht mit Beton verklebt, sondern sind innen gehalten mit Klammern und Zapfen. Das ist eine riesen Arbeit. Aber was mich erstaunlich dünkt, aber auch gut ist, man hat nicht nur eine Brücke aufgebaut, sondern die ganze Altstadt drumherum. Es ist also ein Gesamtobjekt, das tatsächlich leuchtet, hat aber irgendwie etwas Museales in diesem Umfeld drin. Aber über die Brücke zu gehen und die zu sehen, das ist tatsächlich ein Erlebnis.
Man spürt, dass Sie das Erlebnis tief nehmen. Aber eben, Versöhnung klappt trotzdem nicht in Mostar.
Nein, Souvenirverkäufer hat mir bei der Eröffnung im Juli 2004, als ich dort war, gesagt, er ist dort auf der der muslimischen, auf der Ostseite gesessen und hat dort ein paar Sachen verkauft. Er hat gesagt, die Brücke habe ihre Seele verloren durch die Zerstörung. Sie ist wohl wieder aufgebaut, sie ist schön. Touristen können das nicht erkennen, dass die Brücke ihre Seele verloren hat. Aber die Bevölkerung, die spürt das sehr wohl. Und das Problem ist einfach, Mostar ist ein Abbild von ganz Bosnien-Herzegowina, also von dieser Politik, die auf Ethnie beruht, wo die Politik immer wieder die Ängste zwischen den Volksgruppen, zwischen den Muslimen, den Kroaten und den Serben schürt. Politik, weil Nationalismus viel einfacher ist, betont Trennung statt Gemeinsamkeit. Und das Verrückte ist jetzt aber auch in Mostar, anstatt zu versöhnen, wird mit neuen religiösen Symbolen wieder geklotzt. Die Katholiken haben auf dem Berg, dort bei Mostar, vom grossen Berg oben, ein riesen Kreuz aufgebaut, was eine Provokation ist für die Muslime. Die Muslime umgekehrt bauen grössere und grössere Moscheen. Dann wiederum die Katholiken bauen eine riesige katholische Kathedrale in Mostar. Und das Verrückte ist einfach, in dieser allgemeinen Armut innen, wo das Land oder auch Mostar, also die Herzegowina, die Region nicht vom Fleck kommt, dort ist die Verbitterung natürlich gross, so wegen der Armut. Und das einfachste Rezept ist, dass man die Schuld immer den anderen gibt. Die Brücke aber, das ist ein Wunderwerk.
Hilft nicht wirklich verbinden, aber es ist ein Wunderwerk für sich betrachtet. Merci vielmals, Walter Müller, der Südosteuropa-Korrespondent. Die alte Brücke zu Mostar übrigens nach dem Bosnienkrieg wieder aufgebaut, eingeweiht 2004. Heute ist Brücke und Altstadt auf der Welterbeliste von der UNESCO. You know, we can't help but make it.
A kiss so warm and tender. I can't wait till we reach that sweet moment of surrender. Oh, we'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. At a point we'll both decide to meet at the same time tonight. Hang on in there, baby. Hang on in there, darling. I'm gonna give you more than you've ever dreamed possible. Hard to get away. Oh, don't fight it, baby. Just open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for. Let it go, baby. Let it go, darling. Oh, right there, right there. Baby, don't you move it, don't you dare. Go, baby. Let it go, honey. Oh, right there. Baby, don't you move it. Jump, get up a jump, get up a jump up. Give me the jam, give me the jam, give me the jam. Give me the boom, give me the love, give me the love, give me a little love.
Wir haben ja das Vergnügen und es freut uns sehr, dass wir zwei von den bekanntesten Schweizer Brückenbauern bei uns zu Gast haben. Das ist zum einen der René Walter, ehemaliger Professor an der ETH Lausanne, ist auch Bauingenieur, oder der Christian Menn, er ist Bauingenieur, auch Professor gewesen an der ETH Zürich. Jetzt, nach dem Beitrag, den wir gehört haben über Mostar, wo es auch darum gegangen ist, dass wir einen Baumeister hatten, der die Brücke mit neuen Methoden seinerzeit gebaut hat, dass sich Steine ineinander verkeilt haben, hat man auch von einem Architekt gedreht gehört. Und jetzt habe ich meinen Gast beobachtet, der Christian Menn, und er hat dann angefangen zu referieren. Jetzt, Menn, wenn ich Sie schnell stören darf, wie ist es das mit den Architekten? Sind sie jetzt die, die einfach den Entwurf von einem Architekten ausführen als Bauingenieur? Oder wie ist das mit den Architekten?
Ja, ich muss vielleicht ein bisschen etwas über Ästhetik sagen. Die meisten Leute haben den Eindruck, Ästhetik, das ist einfach eine Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Ich bin also gar nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, dass es zwei Arten von Ästhetik gibt. Es gibt eine natürliche Ästhetik, wo der Mensch nichts dazu beiträgt. Da meine ich zum Beispiel eine Blume.
Oder Landschaften.
Oder Landschaft oder so etwas. Und dann gibt es eine man-made Ästhetik, die ist vom Mensch gemacht. Die macht er in einem Gemälde, die macht er in einer Skulptur oder weiss ich wo. Und das ist ein gewisser Unterschied. Und sich seitdem aus dem Baumeister, auf der einen Seite der Ingenieur hervorgegangen ist und auf der anderen Seite der Architekt, haben sich die Architekten immer mehr gegen das Künstlerische bewegt und die Ingenieure haben sich immer mehr gegen das Naturwissenschaftliche bewegt. Und jetzt, wenn man sie wieder, anstatt dass sie sich zusammenführen, driftet sie immer weiter auseinander. Und die Architekten gehen jetzt nicht mit der Ästhetik ins Künstlerische über, aber Ästhetik und Kunst, das ist gar nicht das Gleiche. Also auf jeden Fall jetzt nicht. Und Bauingenieur, eben die sollten eigentlich die natürliche Ästhetik sollten die visualisieren. Und sie sollten Kräfte und weiß ich was, die Effizienz und die Brücke in der Landschaft innen sollten sie visualisieren, ästhetisch. Und man muss ästhetisch meistens verbinden mit irgendeinem anderen Begriff, wo und ich verbinde mit Gleichgewicht, und zwar physikalisches Gleichgewicht auf der einen Seite und bildliches Gleichgewicht, also Ausgewogenheit und Harmonie auf der anderen Seite. Aber wenn jetzt die einen in dieser Richtung gehen und die anderen in der anderen Richtung, dann verstehen sie sich nicht mehr so recht, die beiden.
Dann gibt es die Konflikte, gut, oder?
Jetzt haben wir erfangen, so viele Normen, die sind bereits jenseits des Optimums.
Aber gut, Normen sind ja da für die Sicherheit,
ja,
oder?
Aber die Normen sind primär, und wir müssen die Normen primär beachten. Das geht gar nicht anders, die müssen beachtet werden und die müssen respektiert werden.
Herr Walter, verstehe ich jetzt richtig, wenn ich dem Herrn Menz so höre, dass er auch meint, von lauter Normen leide unter Umständen die Ästhetik?
Ja, nicht Ästhetik, einfach das ganze Bauingenieurwesen. Wir haben früher in der Schweiz ganz dünne Normen gehabt und haben uns darauf verloren, dass der Ingenieur richtig kann beurteilen, was wichtig ist. Und der Ingenieur hat die volle Verantwortung getragen für das, was er gemacht hat. Jetzt haben wir eine Normenflut, die unmöglich ist. Und darum kriegen wir dann Architekten aufs Knick. Die kümmern sich nicht um die Normen, die machen irgendeinen tollen Entwurf und sagen so, jetzt soll der Ingenieur das noch mit den Normen interpretieren. Und das ist eine ganz verheerende Entwicklung. Und da müssen wir unbedingt Gegensteuer geben.
Und wie kann man denn so etwas gegensteuern? Ich meine, ihr seid jetzt erfahrene, beide mit Jahrgang in den 1920er, 1927. Der Herr Menne ist, glaube ich, noch ein Jahr älter als wir. Sie sind der
Jüngste. Ja, er ist ein Greis.
Wie wollen Sie sich jetzt für Ihren Berufsstand wehren? Ich meine, Sie sagen jetzt, gut, zu viele Normen. Vielleicht für unser Publikum, der sein Publikum, die wo natürlich sofort denkt, ja gut, aber Normen sind ja da dafür, dass wir sicher von A nach B kommen.
Das ist ein ganz generelles Problem. Die Schweizer sind ja sehr dagegen, dass wir in die EU gehen. Und da sieht man, wenn Beamte in Brüssel etwas machen, dann wird das einfach wahnsinnig umfangreich und detailliert und bürokratisch. Und das ist mit den Normen genau gleich. Es ist jetzt, letzte Woche in Deutschland, eine Kommission gegründet worden, um die Normen wieder zurückzuführen auf ein praktisch vernünftiges Maß. Und da, ich weiss nicht, ob etwas daraus wird, aber in dieser Richtung müssen wir arbeiten. Sonst gehen wir also zugrund mit dieser Normeninterpretation. Es sind ja auch schon verschiedene Brücken zusammengestürzt. Trotz der Normen, weil die Ingenieure nur Normen berechnen und nicht mehr schauen, was ist eigentlich hinten dran, was sind die Grundlagen. Und da müssen wir wieder also dafür kämpfen, dass das wieder richtig, in die richtige Richtung geht.
Kurz am Ende, das tönt noch Abgesang in Sachen Brückenbau. Also ihr seid so quasi die letzten Mohikaner, ihr zwei.
Ja, das hat ja, in
einer, aber in einer Konferenz, wo in einer Professorenkonferenz hat mal der neben mir gesagt.
Also er meint es eben der René Walter. Ja. Ja.
Nicht der Walter, der ist nicht dabei gewesen. Aber da hat mal einer zu mir gesagt, die Ingenieure sterben aus. Und ich finde halt, der Ingenieur macht etwas, der Ingenieur tut nicht immer hinterfragen, wie wirkt denn das oder wie ist denn das und so weiter. Und da muss man also schon sagen, eine von den ersten grossen Eisenbetonbrücken, die in der Schweiz gebaut worden ist, vom Herrn Mörsch, das war ein berühmter Professor in Deutschland, ist wie lange auch in der Schweiz gewesen. Der hat das um 1900, hat er die Brücke berechnet, und diesbezüglich war sie einwandfrei gewesen. Da gibt's gar nichts mehr zu diskutieren. In anderen Sachen war sie wieder nicht ganz in Ordnung gewesen. Aber in die Berechnung war sie in Ordnung gewesen. Da gibt's gar nichts zu diskutieren.
Also, es gibt sicher weitere Brücken. Sie haben selber gesagt, Brücken würde es immer geben, braucht es immer, und es wird auch immer wieder gebaut in der Schweiz. Jetzt lernen wir dann jemanden kennen, der ihre Brücke zum Beispiel braucht, damit er oben abspringen mit einem Fallschirm.
Virgil Caine is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. Father before me,
working man. And like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. And
Das heisst mit dem Treffpunkt um 20 vor 10. Jetzt gehen wir auf eine Brücke mit einem, der Sehnsucht hat, auf eine Brücke zu gehen. Er ist noch nicht dort oben, das ist der Simon Wanderle, sogenannter Bassjumper. Guten Morgen, Herr Wanderle.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Wanderle, Sie sind dauernd unterwegs auf der Suche nach Brücken. Was fasziniert Sie denn so besonders an den Brücken?
Ja, aber grundsätzlich, wie Sie gesagt haben, bin ich Bassjumper und dann ist natürlich eben auch von dem Bassjumper, der ja ein Akronym für verschiedene Objekte ist, wo ja auch im Prinzip Brücken dazugehören, ist das natürlich ein Objekt, das eigentlich für uns relevant ist. Und es ist natürlich so, dass wir in der Schweiz viele Täler haben und vom einen Ort auf einen anderen Ort da so braucht man ja Brücken und von dem her hat es noch ein paar. Und man sucht natürlich immer wieder ein neues Objekt, weil das ist nachher auch eine Ehe, wenn man natürlich eine Brücke, sagen wir, ein neues Objekt kann eröffnen. Jetzt, somit bietet sich das eigentlich an.
Herr Wanderle, jetzt muss ich Sie schnell fragen, sind Sie jetzt gerade unterwegs, irgendwie verrissen, weil die Verbindung im Telefon ist jetzt gerade ziemlich schlecht.
Okay, Moment mal schnell.
Jetzt werden wir schauen, dass wir die Brücke können bauen können. Jetzt ist es ein bisschen besser.
Okay.
Wir müssen es vielleicht ein bisschen kurz machen. Sie haben ja jetzt, Sie sind in der Nähe von Davos, gehen Richtung Kloster, haben sich eine Brücke ausgesucht. Sie wissen, dass der Bauer von dieser Brücke bei uns im Studio ist, möglicherweise?
Okay,
ja. Wissen Sie, von wem das die Brücke ist, die Sonnibergbrücke?
Ja, das wird eigentlich die Brücke sein, die kurz vor dem Tunnel ist, wenn man eben im Prinzip von Kloster Richtung Davos fährt. Und das Spezielle an dieser Brücke ist natürlich, dass es eben eine Kurve hat auf der Brücke, was ja eigentlich auch nicht übrig ist. Ja, wir haben das so gesehen gestern und wollen die nächsten Tage vielleicht einen Plan machen, um von dieser Brücke.
Also, jetzt definitiv, Herr Wander, tut mir leid, Sie wollten die Brücke in den nächsten Tagen machen, so viel habe ich noch verstanden, aber jetzt bricht die Leitung zusammen. Aber wir sehen, Sie informieren sich doch darüber und ich glaube, das können Sie noch kurz bejahen, dass Sie wollten wissen, was das für eine Brücke ist und wer die gemacht hat.
Ja gut, das ist für mich in dem Sinn nicht wirklich relevant. Ich habe mich mal ein bisschen umgelassen, wie hoch das ist, von der Höhe, das eigentlich passt, dass das
also von der Höhe her soll es passen sein. Und jetzt muss ich an dieser Stelle leider abbrechen, weil die Qualität ist definitiv zu wenig gut. Das ist der Simon Wanderle gewesen. Wir wünschen ihm Glück, dass er auch mit Vorsicht, und das bin ich fast sicher und garantiert, sich nichts über Grenzen zutraut. Das ist der Treffpunkt zum Thema Brücken. Manchmal sind Brücken sicherer als Telefonleitungen. Ich glaube, in den meisten Fällen.
Oh, ich hab gar keine Zeit, für gar nichts zu machen. Ich weiß nicht, warum und nicht wieso. Es gibt ja so viele Sachen. Um mich herumliegen und auf mich warten. Und schauen mir auf die Finger, bis ich starte. Ich bringe mir nicht vom Fleckchen bis zum Champagne-Tag. Ich play an meinen Füßen und ich bin. Zeit, für gar nichts zu machen. Es gibt einfach so viele Sachen, die noch sind. Nur ich hab gar keine Zeit, für gar nichts zu machen. Es gibt einfach so viele Sachen, die noch sind. Aus einem Hügel wird ein Berg, aus einer Maus ein Elefant, aus mir ein Blut wird ein Brand und aus meinem Mäuerli eine Wand. Oh, ich kann machen, was ich will, ich bin immer hinterdrein. Ich komme ein bisschen später, es lenkt mir darum gar nicht, ich bringe mir nicht vom Flecken bis zum Champagne-Tag. Hab Blei an meinen Füßen und ich bin eh gegen spät.
zu machen. Es gibt einfach so viele Sachen, die noch sind. Und ich hab gar keine Zeit, für gar nichts zu machen. Es gibt einfach so viele Sachen, die noch sind.
Eine Minute wird zur Stunde und eine Katze wird zum Hund.
Ein Süßchen wird der Block, aus dem Schwierchen wird der Block.
Aus dem Manko wird der Schrauben, ein Spatz wird der Taube.
Was man findet, geht verloren, wo hinten ist vorne.
Kann säckeln, kann springen, kann pumpen, kann schwimmen.
Kann juffeln, kann pressieren, wird er die Zeit verlieren. Würde ich gern, wenn ich könnte. Sicher etwas machen, es kommt so wie es kommt, und meistens kommt etwas dazwischen. Ich hab gar keine Zeit, für gar nichts zu machen. Es gibt einfach so viele Sachen, die noch sind. Ich hab gar keine Zeit. Gar nichts machen. Es gibt einfach so viel Sachen.
Das heisst mit dem Treffpunkt um 14 Minuten vor 11. Wir haben es von den Brücken. Brücken sind zum Teil Jahrhunderte alt, andere heben vielleicht 100 Jahre. Man schaut, dass sie möglichst lang heben. Sie sollen ja auch den Zweck erfüllen. Und vor allem haben wir auch gelernt, heute in dieser Stunde das Augen freuen und das Herzen freuen. Es sollen etwas schön sein, sollen etwas mit der Natur zu tun haben. Im Verlauf dieser Sendung sind auch immer wieder Namen gefallen, wie zum Beispiel Robert Meyer. Das ist einer von den Schweizer Pionierbrückenbauer, aber auch der Name von einem Ottmar Amann. Und jetzt stelle ich fest, dass Brückenbauer jung erhalten. Unsere Gäste, die da sind, der René Walter, Bauingenieur, er ist Jahrgang 1928, der Christian Menn 1927. Und jetzt der Gast, den wir jetzt haben, der Urs Wittmer, ist Jahrgang 1927. Guten Morgen, Herr Wittmer.
Guten Morgen.
Herr Wittmer, Sie sind beim Ottmar Amann, haben Sie seine Zeit geschafft, aber ich darf zuerst fragen, was ist jetzt wichtiger gewesen in Ihrem Leben? Sie sind ja auch Stadtpräsident gewesen von Winterthur 1966 ja. bis 90. Hat Ihnen das Bauingenieurwesen und das Brückenbauen auch ermöglicht, die Politik richtig zu geniessen?
Ich habe das Gefühl, mich hat jeden Moment von meinem Leben eigentlich genossen, den man hatte. Und die Zeit beim Ottmar Amann 1953 war für mich eine grossartige Zeit gewesen.
Der Ottmar Amann, das ist ja der Brückenbauer, der in New York zum Beispiel George Washington Brücke gebaut hat, wo ja. die berühmte Verrazano Narrows Bridge gebaut hat, die man immer wieder sieht, und viele andere Brücken gebaut hat. Wie kommen Sie denn dazu, zu so einem Architekt überhaupt zu arbeiten? Bauingenieur. Das habe ich mich schon verschwätzt, weil ich bin auch ziemlich konfrontiert worden mit dem Namen Architekt. Ja. Ja.
Also ich habe 1953 eine Stelle im Ausland gesucht und habe die ganze Welt geschrieben und habe aber gehört, dass der Ottmar Amann seine Schweizer Ferien im Dolder mache. Und so habe ich ihm geschrieben und er hat mir einen handschriftlichen Brief umgeschrieben, ich soll doch einmal ins Dolder kommen, dann können wir darüber reden. Und dort hat er gesagt, ja, kommen Sie rum, wir finden dann schon etwas. Das war der Anfang von dem Abenteuer Amerika für mich.
Ottmar Amann, er hat in Amerika Karriere gemacht. Hat man denn das auch gemerkt, dass er quasi wie ein Star ist?
Nein, nein, er war ein außerordentlich bescheidener und freundlicher Mensch gewesen. Aber in seinem Büro, wo ich im 53 geschafft habe, in allen Büros, wo er die Welt hat, hat es etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt.
Sie sind einer von diesen 500 Mitarbeitern gewesen. Warum haben Sie denn das Brückenbauwesen verlassen zugunsten von der Politik?
Ja, das ist eine ganz andere Sache, weil ja, das ist auch ein bisschen Herzblut, weil mein Vater schon Stadtpräsident war in Winterthur. 1930 bis 1939. Und da sind sie dann halt auf mich gekommen, im 66.
Sie haben keine Karriere wollen machen als Brückenbauer?
Nein, da bin ich zu wenig Ingenieur gewesen.
Zu wenig Ingenieur?
Da bin ich wahrscheinlich zu fest Winterthurer.
Und vor allem eben, aber immerhin noch Ingenieur und auf keinen Fall Architekt.
Nein, das nicht.
Ich danke Ihnen herzlich, Herr Wittmer, wünsche Ihnen einen guten Tag und darf Ihnen sagen, dass Sie weiterhin in Winterthur Stadtführungen machen. Sie können es einfach nicht lassen, die Schönheiten von der Stadt und der Natur zu zeigen. Merci vielmals, Herr Wittmer.
Bitte.
Der Urs Wittmer, ehemaliger Stadtpräsident von Winterthur und eben seinerzeit auch Mitarbeiter bei einem der legendären Schweizer Bauingenieure und wo Weltruf erlangt hat, der Ottmar Ammann.
My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. All I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder. And I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Das ist Ihr Eis mit dem Treffpunkt um 8 Minuten vor 11. Heute haben wir es von Brücken. Christian Menn, legendärer Brückenbauer in der Schweiz, berühmter Brückenbauer. Der René Walter von Basel, auch ein berühmter Brückenbauer. Faszination Brückenbau, wenn wir nochmal schnell kurz ansprechen. Jetzt haben wir vorhin ja den ehemaligen Stadtpräsident gehört von Winterthur, der Urs Wittmer, der in seiner Zeit beim legendären, jetzt ist mir gerade der Name gefallen, mit dem Ottmar Ammann zusammen geschafft hat. Was ist denn so faszinierend am Brückenbau, Christian Menn?
Etwas Faszinierendes ist eben, dass man gestalten kann, dass man das Konzept machen kann, wo vielleicht originell ist, hoffentlich. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel die Sonnenbergbrücke ist in der ganzen Welt unzählige Mal nachgeahmt worden. Man hat sogar einen Namen erfunden für die Art Brückenbau, die absolut sinnlos ist, aber das ist ja alles gleich. Und also das ist das eine. Und faszinierend ist natürlich das Bauen selber. Weil dort geht man hier und da an Grenzen, die schon ein bisschen heikel werden.
Christian Menn und jetzt René Walter, wir haben vorhin geredet davon, dass zwar eine Brücke ein ästhetisches Erlebnis kann sein, aber dass man dahinter vielleicht gar nicht sieht, was da alles steckt. Stört Sie das manchmal, das Publikum oder eben die, die Sie nutzen, gar nicht wissen, was es alles braucht, für so eine Brücke zu bauen?
Nein, das stört mich weiters nicht. Ich finde nach wie vor, es ist höchst interessant, als Bauingenieur tätig zu sein, wobei von den Bauingenieuren ist sicher der Brückenbau die Rosine im Kuchen, aber ganz allgemein muss ich sagen, der Bauingenieurberuf ist leider Gottes heute nicht mehr so populär. Leider Gottes. Und wir brauchten also dringend wieder Bauingenieur, denn alle Ingenieurbüros in der Schweiz suchen Ingenieure wieder anzustellen und finden nicht genug. Bauingenieure haben ein bisschen verloren Terrain gegenüber Juristen, Chemiker,
Architekten wahrscheinlich noch.
Und Architekten. aber es ist sehr zu hoffen, dass es ein bisschen umkehrt, denn der Bauingenieur hat grossen Vorteil, dass er ein von den wenigen Berufen ist, der eine Gesamtheit kann umfassen.
Gestalterisch und bautechnisch natürlich auch.
Das ist für die gesamte Infrastruktur. Mhm. Die gesamte Infrastruktur.
Ich stelle fest, wir könnten die Brücke noch lange weiterbauen. Ich muss ganz kurz, wir müssen zum Schluss kommen. Christian Menn, ein Blick, noch einen kurzen Blick über die Grenzen aus. Wenn jetzt das Bauwesen jetzt im Sinne eben von zu wenig Ingenieur, Bauingenieur hat, sind wir dann aufs Mal gegenüber dem Ausland nicht mehr die Brückenpionier und Brückengenies, die wir haben in der Schweiz?
Also wenn es eine attraktive Brücke ist, dann kommt sie gut an. Also die Brücke in Boston, die ist dort überall bekannt und weiß ich was. Ja gut, also. Und ich glaube auch die Brücke jetzt in Abu Dhabi, das werden grossartige Brücke sein. Also.
Wir haben unseren Ruf, wir können unseren Ruf eigentlich nicht quasi nur noch ruinieren. Das wäre die Aussage, oder?
Ja.
Okay. Ja, es tut mir leid, die Sendung ist für fertig. Christian Menn, René Walter, herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind bei uns im Treffpunkt. Die Brücke zu den Hörerinnen und Hörern und zum Treffpunkt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.